Der Salzburger Popcast. Pop- und Rockgeschichten aus Salzburg und dem Rest der Welt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Salzburger Popcasts. Es begrüßen Sie auch heute wieder meine Wenigkeit Robert Dinnerhofer und die geschätzten Kollegen aus der Kulturredaktion Bernhard Flier.
Schönen, ich sage immer guten Abend.
Clemens Barnagel.
Hallo.
Und heute auch wieder mit dabei Florian Oberhummer.
Grüß Gott.
Wir wollen uns heute Salzburg als Thema und Schauplatz in der Popkultur ein bisschen anschauen. Gut, das war's dann auch schon wieder. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ein gemeiner Scherz zum Anfangen. Natürlich gibt es einige Produktionen, die in Salzburg passiert sind oder auch Salzburg thematisieren. Internationale Filmproduktionen, aber natürlich auch heimische Kino- und Fernsehfilme. Des Weiteren werden wir auch ein bisschen die Musik anschneiden, natürlich. Die Literatur allerdings nur ein bisschen streifen, weil das würde vielleicht den Rahmen sprengen. Stichwort internationale Filmproduktionen, da steht natürlich an erster Stelle, wie könnte es anders sein, The Sound of Music. Aufmerksame und treue Podcast-Hörer, vielen Dank an dieser Stelle, werden natürlich wissen, dass wir bereits eine ganze Folge diesem Werk gewidmet haben. Trotzdem möchte ich jetzt sagen, vielleicht hat von euch jemand noch irgendetwas, was er loswerden will zu The Sound of Music, was in der Folge noch nicht vorgekommen ist. Und dann möge er das jetzt tun oder für immer schweigen.
Jetzt sofort?
Oder? Erinnert mich ja überhaupt nicht, dass wir diese Folge gemacht haben eigentlich. So gesehen wird es zu Sound of Music wahrscheinlich. Flo, wie ist mit dir?
Kein Kommentar.
Okay.
Also ich out mich jetzt wieder als Sound of Music Fanboy. Und bevor ich für immer schweigen muss, sage ich, dass die Wirkung von Sound of Music bis ins Jahr 2023 weitergeht, als der Film The Magic Flute gedreht worden ist und ich glaube nicht ganz zufällig auch an Schauplätzen, die an Sound of Music erinnern, in Leopoldskron und in Werfen.
Aber Clemens, hast du nicht noch irgendein anderes Detail, wenn ich mich recht erinnere, herausgefunden? Bei Sound of Music wird ja in die Schweiz geflohen. Und gibt es nicht nur irgendeinen anderen Film oder irgendwas, wo du mir darauf aufmerksam gemacht hast, dass dieser Fehler auch woanders gemacht wird?
Das stimmt, allerdings, da geht es um Musik. Das haben wir jetzt schön angeteasert, das verrat man dann erst später.
Aber später, genau, es ist um Musik gegangen.
Ja, Clemens, du hast jetzt bereits einen Einschub gemacht mit einem aktuellen internationalen Film. Also Sound of Music haben wir gesagt, schaut so aus, haben wir alles drin gehabt in unserer Folge, außer das, was der Clemens jetzt noch gesagt hat. Wenn da noch jemand etwas hören will, dann einfach jetzt Copy-Paste machen und dann an dieser Stelle am besten weiterhören. The Magic Flute, hast du gesagt, ja, das ist ein Fantasy- und Abenteuerfilm für ein jüngeres Publikum, der auch in der Stadt Salzburg, Burg Hohenwerfen und in Gastein gedreht wurde. Ein anderer Film, der auf der Burg Hohenwerfen gedreht wurde und nur 3 Jahre nach The Sound of Music entstanden ist, war 1968 ein Agentenkriegsfilm mit dem Titel Agenten sterben einsam. In den Hauptrollen Richard Burton und Clint Eastwood. Dieser Film ist auch von Kritikern durchaus gelobt worden und war auch ein Erfolg. Kann man sich gut anschauen, auch im Jahre 2024.
Nee, das Herrliche ist, dass da Salzburg irgendwie so dargestellt wird, wie es gern dargestellt werden will. Und trotzdem ist es ein Agentenfilm. Weil in vielen anderen Filmen bis dahin ist ja Salzburg immer so als die wunderbare Kulisse hat das ja immer gedient. Ne? Es gab diese ganzen Nachkriegsfilme und dann eben entscheidend, muss man schon sagen, wenn schon immer von Sound of Music die Rede ist, auch Sissi wurde im Salzburger Land gedreht, zumindest da eher im ersten Teil kommt Fuschel vor. Und interessant ist, finde ich halt, dass sehr lange Zeit Salzburg immer als diese schöne Kulisse in den Filmen aufgetaucht ist. Während in Oberdauern zum ersten Mal ein Ort nicht als schöne Kulisse, sondern als Untergangsszenario bei den Beatles nämlich, die getaucht sind. Und es dann irgendwann begann, dass Salzburg ein bisschen anders dargestellt wurde. Und das finde ich ganz interessant, weil das kann man eigentlich an dem Agentensterben einsam ganz gut sehen, dass plötzlich Salzburg und das Land Salzburg für einen Agentenzwiller hergehalten hat und nicht nur für die schöne heile Welt. Das ist, war vielleicht ein bisschen Einschnitt, kann man sogar sagen. Ne?
Ja, da passt natürlich auch 1962 der Film Wilde Wasser rein, der auch ein anderes Bild natürlich zeichnet vom Land Salzburg, wo nicht die schönen Berge und die wunderbare Kulisse gezeigt werden, sondern dieser Heimatfilm, der in Gastein gedreht worden ist und ich will da nicht zu viel spoilern, aber auch eine tragische Schlagseite hat, wo eben sozusagen das Wasser auch als Bedrohung, diese ganzen Wasserfälle und Flüsse, die da sich durch das Gasteiner Tal ziehen, auch eben eine düstere Seite zeigen.
Ist das, also, glaube ich, Hans-Jörg Felmy, der Hauptrolle oder so, wo es um diese Wasserleitungen geht, die verlegt werden müssen?
Naja, und es geht ja dann darum, dass es ist dann eine Liebesgeschichte, wo dann im Endeffekt die Fluten, aber wie gesagt, wir spoilern hier nicht, hoffentlich. Aber da ist eben auch schon in den frühen 60er Jahren, wo eben auch das ganze Land Salzburg eigentlich nur als Tourist, als Kulisse gilt, eben auch schon so ein bisschen eine düstere Schlagseite, die dann eben auch bei Silentium und bei anderen Krimis, die dann in der jüngeren Geschichte gedreht worden sind, dann doch auch das Land und die Stadt Salzburg nicht immer nur als positive und lupenreine Kulisse sozusagen gezeigt werden.
Das ist ja ein Spannungsfeld, das man sozusagen fast als roten Faden auch durch alle Genres sehen könnte. Einerseits der Mythos von der schönen Stadt, den es ja schon im 19. Jahrhundert gab, als der Tourismus Salzburg entdeckt hat, und der dann auch bis hin zur Festspielgründung hineingespielt hat. Und auf der anderen Seite das Düstere, das Abgründige, das dann gern auch in Krimis als Kulisse gedient hat.
Ich würde jetzt nur ganz gern nur kurz vielleicht bei den internationalen Produktionen bleiben, dann haben wir die mal abgehackt, bevor wir dann auf die heimische Sicht vielleicht eher gehen und wo dann die Kulisse eine andere war. Internationale Produktionen, springen wir vielleicht gleich von den 60ern in die Nullerjahre und was muss
Nein,
man da?
Nein, lass mich noch einmal in den 60er Jahren bleiben.
Bitte.
Ja, bitte. Das große Rennen um die Welt. Immerhin Tony Curtis, Jack Lemmon, Natalie Wood. Wirklich eine Megaproduktion, in der Salzburg ja als ganz zentraler Ort für dieses in diesem Film vorkommende komische Reich Karpatien, glaube ich, hat das geheißen, was wieder super dazu passt, dass sozusagen ein völlig erfundenes Königreich in diesem auch ein bisschen wie erfunden aussehenden Salzburg stattfindet. Das war 1965 wirklich eine Megaproduktion, die da stattgefunden hat, weil immerhin der Film, glaube ich, ist irgendwie so ein bisschen ein Klamauk zwischen Autorennen, heimlichen Königreich. Aber das war nur wirklich ein wichtiger in den 60ern, weil halt super Besetzung. Ne?
Offenbar hat es in den 60ern, also wie man feststellen kann, einige Filme gegeben, die in Salzburg gedreht
Vielleicht
wurden oder auch den Bezug hatten. Und dann irgendwie war ein paar Jahrzehnte weniger international los. Ja. Hat man so das Gefühl, eher es in den Nullerjahren wieder neue Produktionen gab.
Vielleicht dann trotzdem ganz kurz nochmal die 80er Jahre, bevor wir dann in die Nullerjahre kommen, wie der Rubi schon zu Recht sagt, die 80er Jahre, da ist ja auch ein Salzburg-Bild transportiert worden durch den Film Amadeus, das dann um die Welt gegangen ist.
Der größte Popstar dieser Stadt.
Genau, und alles Gute natürlich auf diesem Wege nochmal posthum.
Nachträglich zum Geburtstag.
Nachträglich zum Geburtstag, nicht nur Robi Innerhofer, sondern auch Wolfgang Amadeus Mozart.
Sehr lieb. Während ja interessanterweise Falco in Amadeus Salzburg völlig unterschlagen hat. Er war ein Punker und er lebte in der großen Stadt. Es war in Wien, war Vienna, wo er alles tat. Historisch völlig inkorrekt.
Es ist natürlich diese Wiener Großkopfigkeit, nicht? Die man ihnen immer unterstellt. Und da war der Falco auch keine Ausnahme. Gell? Ja, und jetzt endlich komme ich zu meinen Nullerjahren, wenn wir schon bei den großen Stars sind, Tom Cruise und Cameron Diaz. Tom Cruise 2009 über den Dächern der Altstadt im Einsatz beim Dreh der Actionkomödie Night and Day.
Groß ist natürlich relativ bei Tom Cruise, das möchte ich schon anmerken, weil ich war dort, die hat mir es angeschaut.
Habe ich groß gesagt? Kino. Ich habe Cruise gesagt.
Du hast gesagt, der Groß. Ja. Der ist nicht so groß, weil die Cameron Diaz, der hat neben der Cameron Diaz immer auf so einem Hockerl stehen müssen.
Das Einzige, was ich von diesen Dreharbeiten gesehen habe, war so eine schwarze Abdeckung die die Filmcrew aufgebaut hat, damit keiner reinschauen kann. Aber du hast als Local Resident, glaube ich.
Erst einmal Local Resident, wohnhaft in der Altstadt drüben. Und da muss man der Renate Wurm vom Das Kino großen Dank aussprechen. Die Dreharbeiten haben ja da beim Hotel Steinen unter anderem unten im Fungo in dieser Bar stattgefunden. Und wir waren dort zumal, also ich glaube, meine Tochter war da zumal, ich weiß nicht, 4, 5 Jahre alt. Wir sind ins Das Kino, konnten im Das Kino sitzen und vom ersten Stock im Das Kino runterschauen auf die ganzen Dreharbeiten und auf diesen ganzen Wahnsinn. Was wir nicht gesehen haben, war der Stunt, wo er sich da runtergehauen hat vom Hotel Stein. Ne?
Was auch immer man von dem Tom Cruise irgendwie halten mag oder sagen mag, aber bei diesen Drehtagen hat er sich, soweit ich mich erinnere, relativ nahbar gegeben. Er war da mit seinen Bodyguards natürlich im Gepäck in der Getreidegasse, glaube ich, unterwegs und war eigentlich relativ umgänglich, soweit ich das in Erinnerung habe. Und wenig überraschend transportiert Night and Day kein ambivalentes, schattiges Salzburg-Bild, sondern da ist natürlich diese schöne Oberfläche als Kulisse verwendet.
Wurden ja auch 300.000 Euro investiert vom Tourismusfonds oder wer immer, das von diesem Filmfonds in diesen Film, um diese Produktion nach Salzburg zu holen.
Und wenn einmal sowas stattfindet, hat man da ganz gut beobachtet, dass das natürlich ein großes Publikumsinteresse beim Dreh nach sich zieht. Also ich weiß noch, da war doch die ganze Stadt so ein bisschen in Aufregung und gehen wir Tom Cruise schauen. Und die meisten sind dann zwar, weil also ein Drehtag ja in erster Linie aus Warten besteht, dementsprechend sind da die Zaungäste nur beim Warten gewesen und haben dann vielleicht 5 Sekunden irgendeinen Blick erhascht, aber sonst nicht viel.
Und viele gingen auch Cameron Diaz.
Ich wollte das bitte schon anmerken, weil ich schon gesagt habe, ich war in der Nähe. Ich bin nicht wegen Tom Cruise dort.
Ich bin mir nur nicht mehr sicher, war die Cameron Diaz bei diesen Stunts auf dem Dach auch dabei?
Nein, beim Stunts am Dach nicht, aber unten im Lokal, bei diesen Dreharbeiten, also viel näher. Und ich meine, der Tom Cruise war mir immer ein bisschen schon egal, gegen das zu Cameron Diaz. Und zu Nicolas Cage.
Ja.
Weil, wenn wir schon von den Nullerjahren reden, Seewaldsee in St. Koloman als Drehort für einen Film, dessen deutschen Titel nicht war, der aber auf Englisch Seasons of the Witch geheißen hat. Mir ist der gar nicht, ich habe glaube ich gar nicht registriert, ob der jemals ins Kino gekommen ist, aber da war ja Nicolas Cage dann im Denengau und im Pongau unterwegs.
Aber da kann Florian als Pongauer Homeboy natürlich wahrscheinlich mehr dazu sagen.
Ja. Als Pongauer Homeboy habe ich natürlich vom Seewaldsee nur sozusagen als Exilwanderer einige.
Ja. Aber
das Season of the Witch ist dann schon irgendwie, glaube ich, am deutschen Sprachraum vorbeigegangen, war aber totales Thema, weil das ja dann auch mit einer Offensive auch zusammengehangen ist, weil ja das Land Salzburg genau in diesen Jahren dann sozusagen auch auf nach dem großen, zumindest Öffentlichkeitserfolg von Night and Day ja dann schon das Land Salzburg auch begonnen hat, wirklich internationale Produktionen auch zu fördern, was in den Jahren zuvor, und vielleicht haben wir da auch jetzt einen großen Zeitsprung deswegen gehabt, weil einfach in den Jahrzehnten zuvor jetzt nicht sozusagen der große Boom war und auf einmal ist Salzburg, dann kann man schon sagen, in den letzten 15, 20 Jahren dann immer öfters auch auf der Landkarte aufgepoppt von internationalen und auch, wenn man Deutschland dazu zieht, sozusagen nicht nur österreichischen Produktionen.
Der deutsche Name dieser Produktion war Der letzte Tempelritter. Der Film war 2011, ist in 2011 in die Kinos gekommen. Und wie der Bernhard schon gesagt hat, ist eben am Seewaldsee in St. Koloman gedreht worden und da dürfte ziemlich grottig geworden sein.
Also ja, während diese Investitionen, von denen der Flo ja spricht, oft darauf abzielen, dass ja dann Menschen kommen, möchte man sich bei dem Film ja wünschen, dass bitte nicht jemand deshalb zum Seewaldsee anreist, damit der Seewaldsee in Ruhe gelassen wird. Ja, in der Stadt ist ja schon egal, ob noch Leute kommen, aber das für den Seewaldsee Werbung zu machen, ist reichlich schlimm eigentlich, weil
das stimmt. Und deshalb hat Gott sei Dank auch nicht besonders gut funktioniert. Genau. Von dem her haben wir nichts zu befürchten. Der Nicolas Cage ist ja bekannt dafür, also von bis immer dabei zu sein, von richtig grottigen, schlechten, schwachen Produktionen bis hin zu Oscar-prämierten Filmen. Das ist leider eher das Erstere gewesen und das ist irgendwie ein Film, der nicht Fisch, nicht Fleisch war. Da kann man ganz lustig ein paar Kritiken nachlesen. Im Internet, wem es interessiert. Ja, The Magic Flute ist dann eine weitere internationale, das war eine deutsche Produktion, 2022, die der Clemens vorher schon erwähnt hat. Ebenfalls mit der Stadt Salzburg, Hohenwerfen und Gastein als Spielorte.
Interessant ist weiter an dem, was der Flo gesagt hat vorher, dass zum einen das Land und auch die Stadt dann beschlossen haben, ein bisschen das zu fördern und so Locations zur Verfügung zu stellen, in gleichem Maße ja, die Filmszene in Salzburg gewachsen ist. Da gab es das Studio West, aus dem viele Leute herausgegangen sind. Also das hat so, war so eine Parallele zwischen dem, dass in der Stadt auf der einen Seite so ein kreatives Potenzial entsteht, weil halt Film plötzlich so unfassbar viel wichtiger wurde als wird ja auch mittlerweile von allen Stellen sehr gut gefördert, nicht nur bei diesen Unterstützungen und bei dem Einkaufen von Produktionen sozusagen, was den touristischen Aspekt betrifft, sondern bei anderen auch. Und jetzt, um das nur mal vorwegzunehmen, weil über den werden wir nachher reden, diese Geschichten mit, also wo Adrian Geuginger als wichtigster Regisseur dieser Stadt momentan auftaucht, die haben schon mit dem auch zu tun, dass der eine Produktionsfirma hat, mhm, der selber sehr viel produziert, und das hat, mhm, natürlich mit dem Rundherum viel zu tun und mit der Aufmerksamkeit.
Ich würde sagen, wir bleiben jetzt gleich drauf. Wir hackeln mal die internationalen Produktionen ab, und wenn der Clemens, der Bernhard schon den Adrian Geuginger erwähnt, dann schwenken wir jetzt zu den heimischen Produktionen. Weiß ich nicht, wollen wir gleich weitermachen mit Die Beste aller Welten, oder machen wir es chronologisch und machen einen Sprung zurück 20 Jahre?
Wenn wir es chronologisch machen, werden wir wahrscheinlich in den 20er Jahren anfangen müssen. Also wird wahrscheinlich jeder irgendwas ein bisschen herauspicken. Sie können, weil mir es fällt jetzt nur so ein, Produktionen heimisch, da müssten wir dann sogar über Wolfram Paulus reden, natürlich zum Beispiel, ja, der hier viele Filme gedreht hat, die sehr aufmerksam waren. Ja. Aber ich glaube, Clemens, vielleicht hast du, weiß nicht, wie weit du zurückgegangen bist in der Recherche, oder setzen wir einfach mit dem Film an, der in Salzburg das Bild dramatisch verändert hat, nämlich Silentium.
Ich glaube, der passt deswegen sehr gut, weil es eben auch ein Salzburg-Bild ist, das wieder sehr weit hinaus dann getragen wird und ganz anders ist als das, was in Sound of Music oder vielleicht auch in Amadeus oder in anderen früheren Filmen transportiert wird. Und ich glaube, du bist ja da so quasi Zeitzeuge, Bernhard.
Ja, Zeitzeuge ist. Also 2004 ist Silentium ins Kino gekommen, mhm, auf der Basis des Romans von Wolf Haas, der ja auch Salzburger ist oder halt Binzgauer.
Und somit ein Salzburger.
Dessen erster Roman ja schon in Salzburg gespielt hat, beziehungsweise in Binzgau, und wo natürlich ein vollkommen anderes mit dem Josef Harder in der Hauptrolle ist, das verfilmt worden. Und ich weiß schon, dass die von vornherein das unbedingt in Salzburg machen wollten, weil das Buch ja auch in Salzburg spielt. Und er zeigt natürlich ein völlig abseitiges und total düsteres Salzburg, wobei man sagen muss, Salzburg ist mehr Zufall. Ne? Also es könnte diese Geschichte kann man sich auch überall anders ansetzen und verorten. Und was mir halt sehr gut gefallen hat, war, und das erinnert mich, weil der Clemens sagt, Zeitzeuge, auch damals haben Stadt und Land Geld gegeben für den Film, und das wurde großartig in einer Pressekonferenz einige Monate vor Drehbeginn wurde das mitgeteilt. Die Summe kann ich mich nicht erinnern, ich kann mich nur an das Zitat von Bürgermeister Schaden dazu erinnern, der gesagt hat, wir fördern das gerne, damit ein schönes Bild von Salzburg transportiert werden kann. Und ich habe dann, kann mich erinnern, ich weiß nicht, ich hoffe, ich habe es in der Pressekonferenz gesagt, ich befürchte, aber ich habe es leider nur in einer Kolumne geschrieben, dass ich gesagt habe, offensichtlich dürften die Fördergeber das Buch nicht gelesen haben, weil in dem Buch geht es um Missbrauch, geht es um Korruption bei den Festspielen. Und es ist halt auch, wie ich finde, ein sehr gelungenes Bild eines Salzburgs, das in Literatur zum Beispiel immer schon wieder vorgekommen ist, das aber im Film halt selten vorkommt, weil im Film wird halt immer das Schöne dargestellt, auch mit dem, und Geld gibt es dafür, damit deshalb Leute nach Salzburg kommen. Ich kenne aber sicher Leute, die mittlerweile wegen Silentium nach Salzburg gekommen sind, um die Stelle anzuschauen am Mönchsberg, wo man in den Tod springen kann, wenn man das gerne möchte.
Und dann doch in einer Opernaufführung landet.
Und dann in dem Fall im Film in einer Opernaufführung landet, ja. Ja. Also das hat sicher, und es hat wahrscheinlich auch dazu geführt, dass das Bild in vielen sehr aktuellen Fernsehproduktionen ein anderes ist. Was auch daran liegt, dass die Fernsehproduktionen mittlerweile halt hauptsächlich Krimis sind. Ne?
Ja. Ja, da ist wirklich alles reingepackt, was Salzburg die Stadt auch ausmacht, eben, wie ihr sagt. Die Festspiele, den Katholizismus, das Ganze in einem bitterbösen Krimi. Und Krimis, ja genau, die haben sie Die haben aber nach wie vor Hochkonjunktur. Nicht nur bei uns, das ist glaube ich in vielen Ländern so. Und gerade, vielleicht war Silentium wirklich da so ein bisschen eine Blaupause, Blaupause nicht, aber man hat gesehen, dass der Rahmen für ein Krimi in Salzburg durchaus gegeben ist. Und da eben man kann jetzt zum Beispiel verweisen auf die heimischen Produktionen, ORF-Produktionen wie die Toten von Salzburg oder auch die Landkrimis, wo jetzt bisher, glaube ich, 4 davon in Salzburg spielen. Der erste, glaube ich, war in Krimmel im Oberpinzgau angesiedelt. Zell am See hat es angegeben. Und der aktuelle spielt in Matze.
Mysteriöses Matze übrigens, um korrekt zu sein, wie ich gestern im Fernsehen im Teaser dafür gehört habe.
Und da schließt sich ja natürlich auch ein Kreis, weil die Landkrimis im Fernsehen natürlich auch eine Art ein Ergebnis dieses großen Lokalkrimi-Booms der vergangenen 20 Jahre in der Literatur sind. Es wurden ja auch Krimis von Manfred Baumann zum Beispiel verfilmt für die Landkrimiserie. Und das ist ein Boom, den es in den vergangenen zwei Jahrzehnten, der ein großes Phänomen in den vergangenen zwei Jahrzehnten war. Und wenn die Wolf-Haas-Krimis vielleicht auch nicht unmittelbar der Auslöser dafür waren, waren sie zumindest die Vorgänger. Mhm. Also, und da findet ja eine immer stärkere Regionalisierung oder sogar lokale Zuordnung statt. Es gibt ja mittlerweile nicht mehr nur Landkrimis zu Bundesländern oder Regionen, sondern zu kleinen Örtchen. Jetzt auch, wo Ischl Kulturhauptstadt ist, boomen natürlich die Ischl-Krimis.
Ja, und natürlich, um dann nochmal auf Silentium zurückzukommen, eben dieser Landkrimi Flammenmädchen, der eben genau dieses Bild auch transportiert. Ein Bild eines völlig abgesandelten Landes Salzburg, der ist gedreht worden in ich habe dann richtig schauen müssen, weil also ich habe dann gesehen, habe mir gedacht, was sind das für völlig abgefuckte Orte, die da gezeigt werden. Da geht es um so eine kleine Brandstifterin und dann hat man gesehen, dann habe ich irgendwie gesehen, Golling werfen und das sind sozusagen wirklich im Wald ganz, muss man fast sagen, irgendwie substandardiäre Schauplätze, wo ganz schlimme Sachen passieren und wo eben auch vom Land Salzburg, das sonst immer so schön eben in schönsten Farben gezeichnet wird und auch als Kulisse verwendet wird, eben auch ganz ein anderes Bild gezeichnet wird. Und ich glaube, das wäre so auch vor 25, 30 Jahren noch nicht möglich gewesen, dass man sagt, ein Salzburger Landkrimi und man sieht eigentlich vom Land Salzburg wirklich nur Orte, wo man auf keinen Fall wohnen will.
Also man hätte wahrscheinlich überhaupt kein Geld dafür hergeben. Früher und auch diese Orte nicht, weil das einfach nicht im Sinne des Images und der Vermittlung war. Und mittlerweile ist wieder Clemens, das sagt ja, diese Krimi-Geschichte ist natürlich ein völliger Mainstream und eigentlich mittlerweile je grausiger, desto besser fast, würde man sagen. Oder je düsterer, je mysteriöser, desto besser. Und damit gibt es, wir sehen ja, es gibt diese Orte auch in Salzburg oder man kann es zumindest im Film erzeugen.
Ja. Oder man baut es eben anders ein, wie zum Beispiel bei der Serie Der Pass, die ja sehr erfolgreich war und auch sehr anspruchsvoll war, ORF Sky-Serie, das war eine Koproduktion und da ist zum Beispiel auch unter anderem das Gasteinertal nicht sozusagen als Ski- und Sportkulisse gezeigt worden, sondern am Krampustag, wo ja in Gastein ein sehr authentisches und unverfälschter Krampuslauf auch durchgeführt wird, der eigentlich kaum touristisch genutzt wird, sondern eher für die Einheimischen ist. Und der ist in diese Thriller-Handlung ganz wirklich klug eingebaut worden, wo dann sozusagen aus diesem Krampuslauf sich eben auch Morde entwickeln und so weiter. Und da sieht man eben, dass dann die Drehbuchschreiber heutzutage auch nicht nur an der Oberfläche arbeiten, sondern schauen, aha, welcher Ort kann wie genutzt werden, eben auch für authentische Spannung, um Spannung zu erzeugen. Was ja bei Silentium genau das Gleiche ist, weil da ist ja auch wird ja auch mit dieser Düsterkeit und mit der Nacht auch gearbeitet.
Aber du als Gasteiner, Flo, warum ist das eigentlich so, dass in Gastein eben sind die Leute recht aktiv, weil, sagen wir mal, aus Oberdauern wurde nichts mehr gemacht, filmisch gesehen, nachdem dort die Beatles aufgeschlagen sind 1965, während Gastein immer wieder auftaucht und jetzt ja auch ganz aktuell auftaucht mit der School of Champions, die ja quasi eine einzige Tourismuswerbung für Gastein ist. Schlechter Plot, super Tourismuswerbung.
Also kann passieren.
Warum darf Gastein, gab es da so oft auf? Das ist ja wirklich relativ oft.
Ja, also bei School of Champions fällt mir nur auf, dass immer nach jeder Folge dann als erste Werbung sozusagen gleich das Gasteinertal in wunderschönsten Panorama-Aufnahmen vom Tourismusverband gesponsert irgendwie auftaucht. Also Gastein war eben, wie man schon sagen, mit Wilde Wasser 62, nur einen ganz kurzen Seitensatz, auch in den 80er Jahren hat es dann noch den Agentenfilm Die Narbe gegeben, der nicht so bekannt ist, aber der für uns Gasteiner, immer wenn er gezeigt wurde, ist, haben wir gesagt, oh, schau da, Bad Gastein und so weiter. Und das war aber auch, Gastein ist immer als Drehort gern verwendet worden, weil es natürlich schon auch einen gewissen Bekanntheitsgrad international gehabt hat. Ich kann mich auch erinnern, dass in den 80ern, wie ich ein Kind war, die Serie Via Maler nach dem Roman von John Knittel gedreht worden ist, mit Musik von Ennio Morricone und Mario Adorf als bösem Sägewerksbesitzer, der sozusagen von seinen Kindern umgebracht wird. Achtung, Spoiler. Und also immer wieder auch schon früher das Gasteinertal als Drehort genutzt worden ist, und jetzt muss ich auch sagen, fällt mir schon auf, dass das ja immer gerade bei Krimis, also man hat das Gefühl, jeder vierte, fünfte CDF-Krimi auch, wo man gar nichts eben weiß eigentlich, dass das irgendwie in Gastein gedreht worden ist, und denkt man, ah, schau, schon wieder Sportgastein. Also das hängt aber, glaube ich, weniger so mit einer Tourismusförderung ab, sondern einfach wahrscheinlich damit, dass viele Produktionsfirmen das irgendwie für sich entdeckt haben.
Ja, Bad Gastein hat einfach eine ganz besondere Strahlkraft, die quasi alles andere ein bisschen mitnimmt da, oder mit dieser Bauform allein schon. Also
ja, das kann man auch gut erzählen.
Wie der Ort ausschaut und die Historie ist schon sehr einzigartig.
Ist einzigartig. Bei School of Champions ist ja interessant, weil er sozusagen für uns Gasteiner das ein bisschen witzig ist, weil ich meine, wir haben in Gastein eine Skihauptschule, wir haben in Gastein eine Skitourismusschule und sozusagen... Das ist für uns jetzt gar nicht so fiktiv, was da erzählt wird.
Mit dieser, und jetzt weiß man endlich mal, wie es da wirklich zugeht.
Genau, obwohl ich natürlich auch hier verraten muss, dass der Heilstollen offenbar da als Außenkulisse für dieses Internat auch herhalten musste. Und auch da natürlich jetzt nicht sozusagen immer nur mit ein faktischer Drehort verwendet wurde.
Und Bad Gastein ist natürlich in den letzten 10 Jahren auch so zu so einem Hipster-Sehnsuchtsort geworden. Wahrscheinlich hat sich auch der eine oder andere Regisseur oder Kameramann dort umgeschaut. Und es hat ja auch bis in die Literatur, nicht? David Schalko, Bad Regina, oder? Ist doch auch
genau.
Bad Gastein, Friedrich Lichtenstein.
Ja, der Song.
Das Album
eigentlich. Das Album, ja.
Ja, es ist ein bisschen hipsterig mittlerweile geworden, in den letzten Jahren wieder.
Ja, man sieht sehr viel Berliner Kennzeichen.
Ja. Wobei, da möchte ich schon zu School of Champions sagen, das hat wenig Hipsteriges.
Das muss ich leider auch
sagen. Das muss man wirklich sagen, das ist ein Desaster.
Sagen wir mal massenkompatible Primetime-Unterhaltung.
Ja, genau.
Ja, ich würde sagen, dann machen wir wieder einen Switch weg vom Innergebirg hin nochmal zur Stadt. Der Bernhard hat es vorher eh schon erwähnt, und zwar... Die Filme und das Schaffen vom Adrian Golginger, allen voran natürlich der Film Die Beste aller Welten von 2017, der eben auch ein sehr anderes Salzburg-Bild zeigt, der vor allem ein sehr persönlicher Film ist, der vielleicht auch überall spielen könnte, aber er ist halt mal in Salzburg angesiedelt. Und einfach auch zeigt, dass es in dieser Stadt genauso alle sozialen Abstufungen und Probleme und Kämpfe gibt, die die Leute ausfechten jeden Tag abseits von barocker Pracht und Festspielprogramm, wobei das natürlich auch seine Berechtigung hat. Bevor wir jetzt zu Die Beste aller Welten noch genauer kommen, für mich ist aber so ein Bild, das ich von der Stadt habe, so ein symbolhaftes, wenn so vielleicht ein gut beduchter Festspielgast sich auf den Weg macht zu einer Festspielproduktion und dabei durchs Neudorf schreitet und dann vielleicht auf den ein oder anderen Bettler trifft, und das Bild dieser Personengruppen und ist irgendwie, das gibt es nicht nur in Salzburg, aber auch in Salzburg, und Salzburg ist aber alles dazwischen auch, das ist eigentlich das, was ich sagen will. Vielleicht nicht in dieser Quantität wie in einer Großstadt, aber soziale Probleme, Thema Wohnen, alles, was dazugehört, das findet hier eben auch statt. Und deshalb ist es sehr schön, wenn ein Film wie die Beste aller Welten eine normale Lebensrealität in dieser Stadt beschreibt.
Der würde dir sagen, eigentlich ist das eigenartig, weil wir machen das jetzt schon bei dem Podcast zum dritten oder vierten Mal. Mir fällt das jetzt so auf, wenn du das sagst, Robi, dass wir eigentlich immer von einer fast unnormalen Stadt reden. für mich ist die beste aller Welten, würde dieser Film aus New York sein, würde das die komplette Normalität sein. Würde dieser Film aus Kopenhagen sein, würde das die komplette Normalität sein. Mhm. Und zwar nicht die Normalität des Durchschnitts von Menschen, sondern dass es das einfach gibt, dass es eine Mutter gibt, die drogensüchtig ist und die versucht, ihr Kind zu durchdringen. In Salzburg fällt uns das immer so als so komisch auf, dass das in Salzburg Draht wird. Na, in Salzburg gibt es Stadtteile, die ganz, wirklich ganz normales Leben führen.
Ja.
Das Abnormale dieser Stadt sind die Festspiele, nicht das andere. Das andere ist ein normales Leben. Die Festspiele gehören genauso dazu, das ist ganz wunderbar. Dieses Schöne, dieses Barocke gehört genauso dieser Stadt dazu. Das Komische ist, dass dieses Verkaufen dieses Images, auch im Film, auch in vielen anderen Dingen, so wahnsinnig lang funktioniert hat und man so das Gefühl gehabt hat, als gäbe es was anderes in dieser Stadt nicht. Und das ist vielleicht das Herrliche an dieser Arbeit von Adrian Goldinger. Und vor allem an dem unglaublichen Erfolg dieses Films. Das ist in der Stadt Salzburg der absolut meistgesehene Film. Es gibt keinen Blockbuster der letzten Jahrzehnte, die da mithalten können. Der ist ihm das Kino, glaube ich, 2 Jahre quasi durchgehend immer irgendwann gelaufen. Und diese Normalität, dass Anna einfach sein Leben erzählt, ist im Film ja ganz was Normales und auch ganz, ganz, ganz gewöhnlich. Und dass er das auch nur auf diese wunderbare Weise gemacht hat, liegt wahrscheinlich am Goldinger selbst, weil er ein wahnsinniges Gefühl für sowas hat, wie er in den späteren Filmen auch bewiesen hat. Aber ich finde lustig, dass das auch dort zumindest in der Rezeption so besonders außergewöhnlich bemerkt wurde, dass sowas, dass so ein Film in Salzburg spielt. Entschuldigung, in Salzburg gibt es Morde, in Salzburg gibt es genauso viele Idioten wie normale Menschen, in Salzburg gibt es Menschen, die nicht zu den Festspielen gegangen sind. Also es gibt ja alles in dieser Stadt, nur das Bild, das lang verkauft worden ist, dieser Stadt, ist ein komplett anderes.
Und das ist ja das Spannende an diesem Phänomen und mit ein Grund für das Thema, das wir uns gesucht haben. Nicht? Wie auch ein Bild, wenn es einmal geprägt ist, dann lange Schatten wirft. Ich darf da, obwohl ich versprochen habe, ich möge für immer schweigen, am Anfang noch einmal auf Sound of Music zurückkommen, wo sich die Salzburgerinnen und Salzburger ja jahrzehntelang dagegen verwehren mussten, gegen diese Außensicht der Touristen aus Amerika oder aus Asien, dass hier jeder den ganzen Tag mit Lederhosen durch die Gegend läuft und über grüne Wiesen tanzt. Das war ja wirklich auch eine Erwartungshaltung, die dieser Film geprägt hat und die unzählige, aber tausende Touristen dann eben nicht vorgefunden haben und gegen die aber auch sozusagen die Leute, die hier leben, einfach immer das Gefühl hatten, man muss sich auch irgendwie dagegen abgrenzen und verwehren und deswegen hat ja auch sich nie jemand zugeben getraut, dass man sich den Film vielleicht heimlich doch angeschaut hat.
Vielleicht kann man ja dazu sagen, dass die den Film anschauen, ja auch ein bisschen Idioten sind, wenn sie glauben, dass sie das dann bekommen. Weil das ist ja die große komische Illusion, dass man einen Film sieht und dann fährt man vielleicht da irgendwo hin und möchte, dass das so ist. Und ich bin oft in Gastein Skifahren gewesen, aber die Verhältnisse waren bei mir selten so wie bei School of Champions, weil das wird halt gezaubert. Das ist ein Film, der wird halt hingezaubert. Und das finde ich schon sehr eigenartig. Und Salzburg hat wahnsinnig viel mit dem gespielt natürlich selbst und hat dieses Image für sich selbst natürlich kreiert.
Wobei ich da schon einmal in einem Interview auch ein Aha-Erlebnis für mich gehabt habe. Ich habe ein Interview mit dem Mann gemacht, der damals die Rechte für die Erben von Rodgers und Hammerstein verwaltet hat. Und wir haben so gesprochen über dieses Fremdbild und das Eigenbild. Und er hat das ganz lakonisch gesehen und er hat gesagt, wissen Sie, ich lebe in New York. Bei mir fahren jeden Tag 25 Sex and the City Tours vorbei. Also es kommen auch aus anderen Teilen der Welt Leute nach New York, die glauben, sie sehen hier eine Stadt, wie sie in Sex and the City ist. Und das ist sie natürlich auch nicht. Also auch das ist wahrscheinlich ein Phänomen, das auf viele Städte übertragen
wird. Und das ist vielleicht das Schöne am Goldinger. Um zu Goldinger zurückzukommen, diese völlige Normalität, die dieser Film ja hat, und ich meine, es tut mir leid, vielleicht sind da draußen welche, die sagen, drogensüchtige Mütter wären keine Normalität, doch sie sind in vielerlei Hinsicht eine Normalität.
Ja, so wie halt Problematik
ist einfach überall vorhanden. Und getrennte Eltern und schwierige, und natürlich ist, und ich finde einfach ganz grandios, dass ein Stadtviertel wie Liefering in dem Fall, glaube ich, war es beim Goldinger, einfach einmal sozusagen diesen Platz kriegt. Es gibt, der Film ist einfach grandios gut gemacht, das muss man auch dazu sagen.
Man kann einfach generell, glaube ich, sagen, dass der Adrian Goldinger ein Glücksfall für Salzburg ist. Nicht nur, weil er eben von hier stammt, sondern weil er sich eben auch oft jetzt Themen ausgesucht hat, die ihm sehr nahe sind, wo er auch vielleicht einen familiären Bezug hat. Und das ist dann natürlich auch hier angesiedelt, vielfach.
Darf ich nur was dazu sagen, weil natürlich. Du sagst, dass es wichtig ist für nicht nur das, es gibt, er hat mit drei Freunden ja die Produktionsfirma, ja. 2010 Entertainment, glaube ich, heißt die seit vielen Jahren daran arbeitet und die an vielen Produktionen, ich bin jetzt sicher beim Pass, aber bei vielen anderen Produktionen ja im Hintergrund tätig ist, als Location Scout, als Casting Agentur. Also da gibt es ja nicht nur diesen Regisseur, der mit Filmen auftaucht, sondern die machen tatsächlich für den, wenn man das so nennen will, Filmstandort Salzburg sehr, sehr viel, viel Arbeit im Hintergrund, die es früher in dieser Form nicht gegeben hat. Und darum wächst es, wie der Flo das vorher gesagt hat, da entsteht immer mehr. Ja.
Ja, und man muss ja beim Adrian Golginger dazu sagen, dass ja das eigentlich aus dem Nichts gekommen ist. Also ich kann mich erinnern, ich hatte ja das große Glück, damals für Servus TV zu arbeiten und wir sind hingeschickt worden zu den Dreharbeiten von einem ganz kleinen Film. Da hat es irgendwie so eine E-Mail gegeben, ja, da wird irgendwo in Liefering so ein kleiner Film gedreht. Schaut's mal vorbei, ob das was ist. Keiner hat wirklich das einordnen können, weil keiner den Namen gewusst hat. Eine völlig unbekannte Hauptdarstellerin namens Verena Altenberger und ein Regisseur. Keiner hat den gekannt. Und wir sind dann so mit dem Kamerateam nach Liefering gegangen. Sind wir da richtig weit und breit, ist nichts zu sehen gewesen von eben das, was ja eigentlich auch ein schöner Kontrast ist zu Night and Day, wo de facto die halbe Altstadt gesperrt worden ist. Ja. Und dann sind wir da in Liefering in die General Keys Straße hineingefahren und haben dann gesucht. Und ich habe gesagt, ja, ich schau mal. Und aha, das ist die Adresse. Und dann war das wirklich so im zweiten, dritten Stock irgendwie einer Wohnung in Liefering, haben die da so ein wirklich minimales Set aufgebaut und waren ganz aufgeregt, oh, Kamerateam und so weiter, und haben sich total gefreut, dass irgendwer sich dafür überhaupt interessiert. Und im Nachhinein vielleicht einer der wichtigsten österreichischen Filme der letzten Jahre, und der ist sozusagen eigentlich aus dem Nichts entstanden. Und auch dieses Liefering, du bist dann durch dieses Viertel gegangen, irgendwie, also doch, da entsteht der Film, was soll das werden? Irgendwie die Verena Altenberger war irgendwie gerade beim Schminken völlig auf sozusagen abgefuckt geschminkt, die hat sozusagen gesagt, so hat sie sich selber auch noch nie gesehen. Irgendwie. Und das war ein total schräger Einblick, und ich habe natürlich da auch in diesem Moment nicht einmal ansatzweise gedacht, dass das irgendwie ein Film ist, der wirklich dann die Wirkung dann entfalten könnte. Aber man hat gesehen, da sind interessante junge Leute am Arbeiten, und das war dann sozusagen auch eigentlich, da muss man auch hin und wieder mal einfach durch Zufall da hingeraten irgendwie, weil man hätte sagen können, na, interessiert keinen, ist einfach irgend so ein kleiner Film, der da gedreht wird.
Es gibt ja noch einen Film von Adrian Golginger, der Salzburg als Bezug hat, der Film über seinen Großvater.
Fuchs, ja.
In welchem Verhältnis stehen die zwei zueinander, was jetzt den Erfolg betrifft?
Der Fuchs ist, ich glaube, die Beste aller Welten war damals in Österreich der zweitmeistgesehene Film. Der Adrian Golginger hat immer ein bisschen das Pech, auch mit einem neuen Film, dass jedes Jahr, wenn er einen neuen Film macht, auch ein Film von oder mit Josef Hader in die Kinos kommt. Und jedes Mal war bis jetzt ein Hader-Film ober ihm. Also Beste aller Welten war damals 2017, glaube ich, der zweite. Und der Fuchs war voriges Jahr vom Publikumserfolg der zweitmeist gesehene Film in Österreich. Ich weiß nicht, von welchen Zahlen wir genau reden. Ich glaube, es sind ungefähr dann 200 oder 250.000 Leute. Das klingt für so ein Taylor Swift-Konzert wenig, aber für einen österreichischen Film ist das sehr viel. Und das Schöne ist, was der Flo nämlich jetzt erzählt, sozusagen beim Adrian Golginger, weil man ihn länger verfolgt, und wir alle haben dem jetzt eigentlich schon länger zugeschaut. An dem Typen hat sich sehr wenig verändert. Also das ist immer nur der sich freut, dass ein Kamerateam kommt. Und er ist halt einfach ein wahnsinnig guter Erzähler. Das muss man einfach sagen. Also das zweite Mal war ja, jetzt ist ja zum ersten Mal dann ein Film im Kino, der keine autobiografischen Hintergrund hat, mit Voodoo Jürgens. Was nichts mit Salzburg zu tun hat. Ganz im Gegenteil, der junge Hauptdarsteller ist sogar Rapid-Fan. Also weiter von Salzburg kann man nicht weg sein. Aber für den Filmstandort, um das blöde Wort zu verwenden, Salzburg, ist Adrian Golginger natürlich wirklich wichtig und wirklich goldeswert, weil das macht eine Aufmerksamkeit, die vielleicht manchen dazu bringt, den nächsten irgendwas Krimi im, keine Ahnung, im geilen Geissau oder im kriminellen Krimmel dann zu drehen. Ne? So wie im mysteriösen Matze. Das gefällt mir immer wahnsinnig gut, das muss man sagen. Ich meine, wir plaudern jetzt so dahin, aber mir gefällt das wirklich wahnsinnig gut, diese Anteaserungen. Wer Matze kennt, ne? Und hört dann im Fernsehen als Anteaser eines ORF-Films, neuer, ist es Landkrimi oder was ist es genau? Ist neuer Landkrimi im mysteriösen Matze, wo man denkt, Wahnsinn, hoffentlich haben sie diese eine Ecken gefunden, die in Matze mysteriös sein können.
Ja, filmisch lässt sich da natürlich einiges tricksen. Ja, auch, gell?
Du musst dir das so wie in Der dritte Mann vorstellen, da geht dann irgendwann eine Tür auf und man kommt in eine ganz andere Welt wahrscheinlich.
Ja, ja, ja. Ich finde das ja immer lustig, weil der Flo zum Beispiel in den letzten Tagen immer wieder erzählt hat, weil man nochmal von der School of Champions, wie das ganz anders wirkt, wenn man von dort ist und die Orte kennt. Mhm. Das finde ich immer sehr lustig, wenn man Orte kennt, oder sehr gut kennt, an denen Filme gedreht werden, wie die dann auftauchen. Tom Cruise war ein klassisches Beispiel, das hat man am Anfang ja ganz gar nicht so richtig erkannt, dass der da in Salzburg runterhüpft. Und weil es halt eine große Illusionsmaschine ist. Das ist einfach, und das ist manchmal wirklich irgendwie toll zu beobachten. Nur beim Adrian Golginger ist es so, wenn man der Salzach ist, wenn man Salzach ein Lagerfeuer macht, dann schaut das aus wie in einem Adrian Golginger, Film vom Adrian Golginger.
Ich finde, der jüngste Film von Adrian Golginger würde uns jetzt eine schöne Tür öffnen, um zur Musik überzugehen.
Ja, stimmt, der Rick auch.
Das machen wir am besten. Man sieht, das Thema Film und Fernsehen hat doch großen Raum eingenommen.
Die Musik, da gibt es eine zweite Folge irgendwann,
würde ich sagen. Vielleicht machen wir besser eine zweite Folge und streifen die Musik jetzt noch kurz. Clemens, dir fällt da natürlich diese Erschütterung, die es damals gegeben hat im Jahr 1965, die hält immer noch nach, nicht? Und die müssen wir auch bei jedem Podcast zu Salzburg und Musik erwähnen, die Beatles an den Overdauer.
Ich glaube, Le Marquis haben sie da gegründet in dem Jahr.
Auch. Das stimmt. Die Beatles in Obertauern haben natürlich auch eine der klassischen Spannungsfelder in der Stadt dann erzeugt. Ich erinnere an die Demonstrationen gegen die Pilzköpfe, die schon am Flughafen stattgefunden haben. Also auch hier sehen wir natürlich wieder das klassische Spannungsfeld Hochkultur versus Popkultur.
Du musst vielleicht überhaupt nur dazu sagen, warum die Beatles überhaupt da waren. Weil du hast nur gesagt, sie waren in Obertauern. Warum sind die eigentlich gekommen?
Um einen Film zu drehen. Ja. Wir wollten weg von den Filmen, wir sind wieder bei den Filmen gelandet.
So ist es.
Wir kommen heute nicht mehr weg
davon. Help, oder?
Ja. Help, genau.
Es war im März 1965, also 59 Jahre her. Unglaublich.
Das heißt, es gibt nächstes Jahr ein Jubiläum und eine eigene Podcast-Folge.
Richtig. Genau. Wir werden Paul McCartney einladen.
Hotel Grings in Obertauern.
Vielleicht aufnehmen. Haben Ringo und Paul Zeit, wir werden es versuchen. Und vielleicht, oder sonst einen anderen Zeitzeugen befragen.
Aber was hast du gesagt, Clemens, weil es sozusagen die Nachwirkung von dem, diese Erschütterung, von der Robi geredet hat, die das ausgelöst hat. Du weißt es nicht mehr.
Nichts. Erschütterung, so ist es war keine Lawine, ich weiß es auch nicht mehr.
Aber es ist, sagen wir so, wenn wir darüber reden, wie Salzburg in der Popmusik auftaucht, dann hast du auf der einen Seite dieses Auftauchen einer Megaband dort zum Beispiel, die halt kommt, die so ein, wie ein Komet vom Himmel fällt und dann Skifahren probiert in Obertauern. Und es gibt natürlich die Verweise, wo Salzburg als Ort für popmusikalische Nachwirkung interessant war. Wir reden jetzt nicht von den Konzerten, die haben wir schon erledigt, aber zum Beispiel Salzburg für zwei, wie ich finde, sehr, sehr gute Live-Alben der Ort, an dem sie entstanden sind. Das eine war erstaunlicherweise, wenn ich es sage, aber es geht um seine Frühphase, Reinhard Fendrich hat da sein Live-Album Alle Zeit der Welt, das ist wirklich ein gutes Live-Album, wurde im Jahre 1984, kann das sein, 84, stimmt das? Ja, 84 aufgenommen, das ist in Salzburg aufgenommen. Und ein zweites, das ich nur viel klasser finde, weil da war ich nämlich dabei bei der Aufnahme im Publikum, war Konstantin Wecker, Uferlos in Salzburg, Konzert im Mitte der 90er Jahre im Volksgarten, im Eisstadion, wo auch der jetzt jedes Jahr wieder kommende Pippo Pulina mitsang. Das sind die zwei Sachen, wo ich finde, dass Salzburg nicht als Ort erwähnt wurde, aber wo Salzburg so zumindest der Ort war, an dem was entstanden ist. Weil das Konstantin-Wecker-Konzert, an das erinnern sich wirklich sehr, sehr viele Menschen, die dabei waren, dass das so als Live-Album gebannt ist. Und jetzt muss ich noch einmal zu dem kommen, was wir am Anfang schon gesagt haben, damit der Clemens das erzählen kann.
Sound of Music.
Sound of Music, wieder Sound of Music. In Sound of Music flüchtet diese Trapp-Familie aus dem Festspielhaus über den Untersberg in die Schweiz.
Ja.
Wir alle wissen, hinter dem Untersberg liegt nicht die Schweiz, da liegt das Steinerne Meer und dann also Bayern. Aber es gibt tatsächlich einen großen Helden der Popmusik, der den gleichen Fehler begangen hat. Und das kann am besten der Clemens erzählen, weil sonst wäre es gestohlen. Der Clemens hat mir gestern gesagt, er ist auf das gestern draufgekommen.
Ja, wobei er hat das Flugzeug genommen. Insofern,
das Flugzeug
insofern so kein Regiefehler,
um
bei der Filmsprache zu bleiben. Nein. Es gibt einen Song von Van Morrison, der heißt Going Down Geneva. Und da kommt die schöne Blueszeile vor. Last night I played a gig in Salzburg outside in the pouring rain. Was einerseits spannend ist, weil er auf sehr sympathische Weise doch wieder ein Schnürdelregen-Klischee transportiert. Und auf der anderen Seite pophistorisch sehr interessant ist, wenn wir doch von Regiefehlern sprechen.
Weil es gar nicht stimmt, dass er im Freien gespielt hat, sondern er trat auf im Juli 2003, im Sternenzelt, bei der letzten Ausgabe des Sternenzeltes.
In Bad Reichenhall.
Er spielt aber im Zelt, aber es hat halt draußen geschifft ohne Ende. Und Van Morrison war sehr gut gelaunt an dem Abend, haben wir dann auch festgestellt in unserer Nachrecherche, weil wir waren, Clemens und ich waren beide dort, hat dann offensichtlich Jahre später beschlossen, es hat so geregnet, es muss durch das Zelt geregnet haben. Ich habe im strömenden Regen gespielt und habe mich dann auf den Weg nach Geneva gemacht.
Es war nicht ganz Salzburg sozusagen, was noch vielleicht ein lustiger Sidekick ist. Zu Agenten sterben einsam, einer der großen Autoren, die der Bernhard und ich beide verehren, Geoff Dyer, hat ein Buch geschrieben über Agenten sterben einsam. Und da gab es im Guardian eine Rezension über das Buch, wo sie geschrieben haben, die Burg Hohenwerfen ist in the Swiss Alps. Und als Qualitätsmedium haben sie dann drunter online korrigiert, sorry, we have to correct it, it's in the Bavarian Alps.
Also so gesehen, es ist völlig geil. Und da muss man jetzt, da möchte ich jetzt nebenbei erwähnen, wenn der Flo da sitzt, also auch Jazz-Fan und Obituar, Geoff Dyer, nicht nur dieses Buch ist lustig und erwähnenswert, sondern eines der schönsten Bücher über Jazz geschrieben, But Beautiful. Pflichtlektüre. Würde Harald Schmidt würde sagen, Pflichtkauf.
Ja, danke für den Tipp.
Aber wie gesagt, ich finde das sehr lustig, weil Van Morrison-Song ist ja dann sehr, sehr spät eigentlich erst auf dem Album Back on Top. Hast du, glaube ich, gesagt, das war wann? 2015, 2016? Ich glaube, gestern das gesagt. Und das finde ich dann schon lustig, dass man, also finde ich ein bisschen schön, aber wenn man ich finde das sehr klasse, wenn man beim Konzert dabei war, wo einer der Helden, die man so hat in seiner Musikwelt, Jahre später ein Lied drüber singt, finde ich okay. Das macht.
Während in der Dekade, als Amadeus Furore machte, ein berühmter österreichischer Liedermacher auch ein dezent anderes Salzburg-Bild transportiert hat. Ich glaube, es war sogar das gleiche Jahr. Amadeus war 1984.
Glaube ich.
Ludwig Hirsch sang 1984 Grüß Gott Salzburg. Ein sarkastisches Bashing eigentlich der ganzen Stadt. Weiß nicht, wer es von euch vielleicht kurz ansingen möchte. Robi, ich schaue jetzt auch dich ein bisschen an.
Ich muss gestehen, dass ich das gar nicht kenne. Ich kenne Ludwig Hirsch Songs, aber das nicht.
Wobei das Beste ist, der
Clemens... Aber jetzt, wenn wir fertig sind, das Erste, was ich tue, ich höre es mir an. Aber
der Clemens hat ja nebenbei noch was ausgepackt, was keiner von uns kennt in Wirklichkeit. Ich weiß es nur deshalb, weil er es gestern am Schreibtisch hinter mir recherchiert hat. Und als ich das hörte, habe ich mir gedacht, auch nicht schlecht. Der große Udo, vom großen Udo Jürgens ist die Rede. Nicht nur, dass der sehr oft in Salzburg aufgetreten hat, er hat auch Salzburg in einem Text vorkommen lassen, was uns zurückbringt zu etwas, was der Clemens ganz am Anfang off Records schon gesagt hat.
Wir bewegen uns nach Lüneburg.
Ja.
Es gibt einen Song von Udo Jürgens, der heißt In Lüneburg war Volksfest und da besingt er, wie vor dem Festspielhaus ein Minister von einem Haar der Lumpenpack mit Eiern beworfen wird. Ich nehme an, die Beobachtung bezieht sich auf die Protestbewegung in den 80er Jahren.
Ich nehme an, weil Ende der 80er Jahre, Ende also 70er, Anfang 80er Jahre, hat das so angefangen mit Gegenkultur, mit erste Arge Rheinberg-Geschichten und so. Und wahrscheinlich vielleicht ist der Ludwig Hirsch auch auf das bezogen, dass sozusagen in der Stadt plötzlich so Alternativkultur mehr entstanden ist. Aber dass Udo das aufgreift, ist natürlich ganz groß irgendwie. Das ist. Und wie hat das nochmal geheißen mit Lüneburg?
In Lüneburg war Volksfest.
Ja, genau.
Das ist ein Panorama von Geschehnissen auf der ganzen Welt, von Krieg bis Terror bis Protesten bei den Salzburger Festspielen. Es beginnt
ja über die IAA.
Richtig. Also, Also Salzburg taucht auch dort auf, wo man es gar nicht vermuten würde.
In der großen, weiten Welt.
Und dann gibt es ja noch einen, ich mache jetzt noch ein bisschen einen Sprung noch, da könnt ihr vielleicht auch noch was dazu sagen. Einer der größten deutschsprachigen Hits ist ja zumindest auch, glaube ich, in Salzburg entstanden. Tage wie diese von den Toten Hosen im Jahr 2012 in Zusammenarbeit mit der Birgit Binnigmeier.
Bernhard, wie war denn das? Jetzt intim natürlich.
Da Bernhard, wie war denn das?
Nein, ich weiß, du da auch mitgeschrieben? Ich habe nicht mitgeschrieben, ich habe es auch ganz spät erfahren, dass dieses Lied, und nicht nur dieses, sondern mir fällt das andere jetzt ein, das die Binnigmeier gemeinsam mit dem Campino gesungen hat. Halt mich, oder wie hat das geheißen? Nicht Halt mich ist Grönemeyer. Die beiden haben relativ viel Zeit da am Fuschelsee gemeinsam verbracht und haben dann halt Lieder geschrieben, auch Lieder geschrieben. Wobei man dazu sagen muss, dass die Toten Hosen ja relativ enge Beziehung zu der Region haben, weil die in Strobel ganz frühe Fans gehabt haben, wo die Toten Hosen auch immer wieder aufgetaucht sind. Erstens mal zum Urlaub machen und zweitens mal zum geheime Konzerte spielen. Aber eben an Tagen wie dieser ist am Fuschelsee entstanden, als der Campino und die Birgit Binnigmeier. Ich glaube, das war in der Zeit, dass sie Bullschaft war.
Ja.
So, es dürfte jetzt ungefähr so, wie lange ist das her? 20 Jahre? Knappe 20 Jahre. Da haben die, mehr weiß ich auch nicht darüber. Alles, was ich weiß, weiß ich auch nur aus zweiter Hand und dritter Hand, was das betrifft. Aber zumindest ist der Song hier entstanden. Mhm. Es geht zwar dann um die Rheinterrassen, glaube ich, in dem Lied, die in Düsseldorf, eindeutig in Düsseldorf sind und nicht in Salzburg. Mhm. Und nicht um die
vielleicht sollte es Steinterrassen eigentlich
sein. Vielleicht sollte es eigentlich Steinterrassen heißen.
Also man sollte es ändern.
Auch sein, weil man weiß schon auch, dass die Frau Binnigmeier gerne in der Steingasse ausgegangen ist, als sie Bullschaft war zum Beispiel.
Damit also, das so nicht so eindeutig ist, hat man es ändern müssen.
Ich verstehe. Genau, hat man es ändern müssen. Ja, das ist so.
Und ein kleiner Punkt in der Popgeschichte, wo Salzburg quasi nachhaltig prägend wirkte, ist mir einmal bei der Lektüre einer Biografie über Peter Maffay ins Auge gesprungen. Peter Maffay hat seine erste E-Gitarre in einem Musikgeschäft in der Getreidegasse erspäht.
Wirklich?
Ja, das hat er dann
auch. Und davor ist er über 7 Brücken über die Salzach gegangen.
So war es. Und das hat seinen Wunsch, Rockstar zu werden, nachhaltig bestärkt, wie er auch später mal in einem Interview in den SN bestätigt.
Das bitte der Kollege Panagel auch gemacht hat, dieses Interview, dass er nicht immer so sein Licht unter den Scheffel stellen. Clemens hat im Grunde, was das betrifft, eine entscheidende Situation der deutschen Popgeschichte. Ich meine, für mich eher verzichtbar, Peter Maffay muss jetzt nicht sein, aber ein wichtiger
aber
Moment.
Aber es war auch Cameron Diaz damals anwesend.
Das war natürlich eine Ungerechtigkeit, selbstverständlich, wirklich eine gemeine Ungerechtigkeit. Was uns aber wieder im Großen und Ganzen dazu führt, dass wir jetzt eigentlich von anspruchsvoll bis Peter Maffay ziemlich alles abgedeckt haben.
Ich würde es, würde ich auch sagen. Macht man einen fetten Strich drunter und bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Und wir melden uns wie immer wieder in ein paar Wochen mit einer neuen Folge des Salzburger Popcasts. Bis dahin, alles Gute und auf Wiederhören.
Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion: Robert Innerhofer, Bernhard Flier, Clemens Panagel und Florian Oberhummer. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.